Unglaube ist ein Geist. Geh deine Schritte und sage diesem Geist des Unglaubens den Kampf an. Ich rede nicht von Schreien und irgendwie laut werden oder irgendwas, sondern ich rede von Entschiedenheit. Ich werde nicht mehr das tolerieren, dass Dinge der Bibel mir völlig blass und unreal erscheinen, wie Nachrichten aus einer anderen Welt, die mir fremd ist, in der ich nicht lebe, mit der ich nichts zu tun habe. Herr, ich segne diesen Ort, dass hier Kämpfer aufstehen gegen den Geist des Unglaubens, gegen den Geist der Lähmung, gegen den Geist, der die Realitäten verblendet und schwere, dicke, schwarze Vorhänge davor hängt und beschwichtigend sagt: Mach dir keine Gedanken, hinter den Vorhängen ist nichts mehr. Da ist nichts. Da ist leer, da ist nichts. Hinter den Vorhängen ist die Realität, die wir so dringend brauchen: die Erkenntnis Gottes. Die Erkenntnis seiner Sehnsucht, seines Verlangens, reife, mündige Söhne und Töchter zu bekommen, die mit ihm stehen, die ihren Platz einnehmen. Gib uns die Gnade, solche zu sein, Herr. Halleluja. Halleluja. Deine Heiligkeit sehen, werden wir den Betrug dieser Welt hassen. Öffne uns unsere Augen. Schenk uns Realität. Ja, wir bitten dich auch für morgen, für uns, dass wir verstehen, dass wir hören. Wir bitten dich, dass das Wort klar ist, dass es durchdringt, dass es Täuschungen beiseite nimmt und Realitäten zum Leben erweckt, die nur Schatten waren. Wir bitten dich um deine gnädige Hand morgen. Gib uns Kraft, Ausdauer, Willigkeit, Aufmerksamkeit, Hingabe, Gehorsam, Sehnsucht und Hunger. Gott, sei du mit uns morgen. Sei du mit uns. Schenke, dass es etwas wird morgen, was unser Leben verändert. Dass wir nicht mehr so weiterleben wie bisher. Und dass wir in einen Schritt weiter gekommen sind, in wirkliche Realitäten hinein. Wir danken dir. Halleluja. Halleluja.
Soweit für heute. Wir werden morgen in dem weitergehen. Ich bin sehr gespannt darauf. Und wir werden jetzt noch eins tun, das, was im Wort Gottes geschrieben steht, dass wer uns im Wort unterweist, dass wir ihn noch Anteil haben lassen an dem, auch was wir erwerben. Und dass wir werden jetzt ein Opfer zusammenlegen. Und ich bitte, dass sich die Brüder bereit machen. Und lasst uns noch, haben wir noch ein Danklied zum Abschluss, Diana? Das ist gut, wunderbar.
Er haben möchte und möchte uns zeigen, nicht nur, dass wir hören und davon wissen, sondern dass wir es erleben, dass wir es schmecken, dass er der gute Vater ist. Und besonders, wenn wir schon lange so in christlichen Kreisen uns bewegen, Wir sind so trainiert durch unausgeglichene Lehre, uns anzustrengen, uns zu vertrauen, mit uns zu rechnen, auf uns zu schauen, aktiv zu sein und immer irgendwie beschäftigt zu sein für das Reich Gottes, dass dieser Gedanke, Gott will mich berühren, Gott will mir nahe sein, Gott will mir wohltun, ich soll ihn fühlen, immer fremder wird. Und wenn dann der Heilige Geist kommt, weil ein paar da sind, die das wollen, weil ein paar da sind, die gebetet haben, ein paar da sind, die den Preis bezahlt haben, viele wissen nicht, was sie tun sollen. Sie sind so verprägt von einem System, das Gott niemals gewollt hat. Gott hat immer gewollt, er möchte in der Mitte seines Volkes wohnen. Er will unser Gott sein. Das ist sein Ziel, das ist das Ziel, warum wir erlöst sind. Das ist das Ziel von Gemeinde. Und wir müssen Gott bitten, uns zu retten von unseren verkehrten Vorstellungen, zu retten von dem Glauben an unsere eigene Anstrengung, zu retten von all der Prägung, die wir mitbekommen haben, die sich christlich angehört hat, aber die mit Bibel und mit dem Wort Gottes und mit dem Heiligen Geist nichts zu tun hat. Wir müssen Gott wirklich bitten, ein tiefes Werk zu tun. Wie kommt es, dass Leute, die von der Straße kommen, die in Drogen, Wein und Alkohol oder dicken Problemen, die Jesus erlebt haben, all die Jahre von Lehre, die wir genossen haben oder erlitten haben, kennen sie nicht, aber sie kommen rein und der Heilige Geist fließt und sie sind die Ersten, die reinspringen. Sie sind die Ersten, die genießen, sagen, Gott ist hier, oh, und sie können ihr Herz öffnen. Warum können wir das nicht? Weil wir verprägt sind von einem System, was sich christlich nennt, aber nicht von Christus kommt. Es baut auf Leistung statt auf Gnade. Es baut auf Anstrengung statt auf Gott ist der mein Leben führt. Ohne Gott kann ich ihm nicht dienen. Wenn er nicht kommt, wenn er nicht mich verändert, wenn er nicht mein Herz verändert, wenn er mich nicht berührt, wenn er mir nicht Kraft gibt, vergesse ich die Idee, Christ zu sein. Ohne Gott ist es unmöglich, Gott zu dienen. Aber wir haben uns ein System ausgedacht, das sogar ohne Gott funktioniert. Wir haben uns Gottesdienste ausgedacht, die funktionieren auch, wenn Gott gar nicht da ist. Wir sind so manchmal wie Israel, die haben ihre schönen Gottesdienste gefeiert, aber hinter dem Vorhang war leer, Bundeslade war gestohlen. Aber das hatte mit ihren Gottesdiensten, hatte keine Auswirkung auf die Gottesdienste. Ob Gott da war oder nicht. Und wir müssen zurück zur Realität. Wir müssen zurück zu einer Begegnung mit Gott. Wir müssen zurück zu einem Glauben, der nicht nur Glauben ist und sagt, ja, irgendwann im Himmel werden wir schauen. Der biblische Glaube gründet sich auf das Wort Gottes und er führt zu Begegnungen, er führt zu Erfahrungen, die uns verändern, die uns prägen. So, wenn wir teilhaben wollen an dem Neuen, was Gott tut, wir müssen alle sagen, Gott, bitte, geh nicht an mir vorüber. Hilf mir, sensibel zu werden, empfänglich zu werden für deinen Heiligen Geist. Das Geheimnis der Gemeinde von morgen, der Gemeinde, die Gottes Kraft haben wird, ist, sie hat seine Gegenwart. Wir suchen die Wunder, wir suchen die Kraft Gottes. Gott sagt, das kommt, wenn ihr meine Gegenwart habt. Und wir möchten gerne die Wunder, aber das Problem ist, wenn deine Gegenwart kommt, kommt Gericht über das Fleisch, kommt Gericht über alles Tote, über alles, was er nicht haben will. Und darum ist in uns so viel Abneigung, so viel Widerstand, so viel Unlust, so viel Unglaube, so viel sich verstecken und sich wehren gegen die Gegenwart Gottes. Und das kann niemand von uns rausnehmen oder überwinden. Wir können nur mit diesem Zeug zu Gott kommen. Wir sagen, Gott, da ist in mir dieser Widerstand, diese Gleichgültigkeit. Deine Gegenwart kommt, Leute sind berührt, aber ich denke an meine Einkäufe, ich denke an irgendetwas oder nehme mir lieber die Bibel und lese Bibelvers. Aber der Heilige Geist sagt, hey, was brauchst du jetzt, Bibel? Jetzt bin ich da. Aber wir müssen irgendetwas Religiöses tun, um uns festzuhalten, um uns daran zu klammern, weil diese Berührung mit Gott ist zu direkt, sie ist zu persönlich. Es könnte sein, dass alte Dinge aufbrechen, Schmerz herauskommt. Und unser oberstes Gebot scheint oft zu sein, Hauptsache es passiert nichts Peinliches. Aber wir alle sind voller Wunden und Probleme und Dinge. Und wenn Gottes Geist kommt, es passieren manchmal peinliche Dinge. Na Halleluja! Wenn der Schmerz rauskommt, dann kann er Heilung geben. Ich komme gerade von Russland wieder und was mir da so gefällt ist, die Menschen haben nicht so viele Möglichkeiten, sich zu trösten und über Wasser zu halten. Die sind so arm dran, das Leben ist so brutal, es ist so hart, es ist so schwer. Und wenn du sagst, Gott will dein Trost sein, die Augen gehen so auf. Und wenn wir sagen, wir wollen jetzt beten, dass der Heilige Geist kommt, die glauben, dass jetzt der Heilige Geist kommt. Wofür brauchen wir den Heiligen Geist? Ich habe meinen Fernseher, der tröstet mich. Voller Unglaube, voller Materialismus, voller Krücken, voller Dinge, auf die wir uns verlassen. Und all diese schönen Segnungen haben dazu geführt, dass wir nicht mehr von Gott abhängig sind. Jesus sagt, selig sind, die arm sind im Geist. Was ist arm im Geist? Ist nicht armselig oder irgendwie mangelnde Bildung oder mangelnde Intelligenz oder irgend so etwas. Arm im Geist heißt zu wissen, ich kann nicht einmal Gott dienen, ich kann nicht einmal Gott gehorsam sein. Ich kann nichts tun, wenn Gott nicht kommt und am besten ich komme mit meinem ganzen Pleiteladen direkt zu ihm. Ohne das hübsch zu machen, ohne das irgendwie versuchen zu renovieren und irgendwie mich anzustrengen, mich zusammenzurupfen und irgendwie mich irgendwie in eine geistliche Form zu bringen. Ich komme einfach zu ihm. Aber es muss nicht sein, dass wir hier Zustände bekommen, wie in Russland, ehe wir wieder zum Herrn kommen. Das muss nicht sein. Es ist möglich, mitten in dieser Kultur auszusteigen durch die Kraft Gottes und in der Welt zu leben, aber nicht von der Welt. Es ist möglich, dass Gott unsere Herzen so verändert, dass wir auf all das Zeugs, auf das wir uns gestützt haben, uns nicht mehr stützen. Es ist möglich. Aber wir müssen wissen, dass wir das brauchen. Wir müssen wissen, Gott ist imstande, uns zu retten von unseren Selbsthilfemaßnahmen. Und wir müssen sagen, Gott, tu es. Nimm mir meine Krücken. Nimm mir meine Tröster. Damit du als einziger Tröster da wirklich Raum hast. Schenk mir ein Herz, das dir vertraut, das sich öffnen kann, das keine Angst hat vor dem Heiligen Geist. Ist das nicht krank? Ich meine, wie muss Gott darüber empfinden? Wir denken uns ein System aus, das trainiert die Gläubigen, entweder steril und gleichgültig und unempfänglich zu sein für die Gegenwart des Heiligen Geistes oder sogar Angst zu haben. Ist das nicht furchtbar? Gottes Sehnsucht ist, nahe zu sein und zu berühren und wir haben uns im Laufe der Jahrhunderte ein System ausgedacht, was die Gläubigen wegbringt vom Herrn. Aber alles schön im Namen des Herrn. Wir brauchen solche tiefe Gnade, dass wir zurückkommen zu dem Wahren. Und wenn der Strom anfängt zu fließen, dann gehen wir da rein. Und wir fließen mit dem Strom. Das ist das Geheimnis einer effektiven Gemeinde. Wenn das Lobpreisteam freigesetzt ist, wenn sie keine Angst mehr voreinander haben, keine Angst mehr haben, irgendwie kritisiert zu werden oder irgendwie in eine Schachtel gesteckt zu werden, wenn sie frei fließen können mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird in der Anbetung ganz überraschende Dinge tun. Und da kommt starkes Gebet, da kommt Fürbitte, da kommt geistlicher Kampf unter der Leitung Gottes. Nicht als Formel, nicht als Prinzip, nicht als Methode, sondern etwas, was der Geist Gottes dann betont. Und dann fließen wir alle mit und wir sind schon so trainiert und so empfänglich geworden. Wir spüren, das ist jetzt der Heilige Geist und wir gehen alle mit in diese Richtung. Und wir tun Dinge, die kein Mensch geplant hat. Das ist, was Gott haben will. Aber bis wir los sind von allen Ketten der Religion, es ist ein Stück Arbeit, es ist ein Weg von all diesen Ängsten, von all diesem, was denken die anderen. Und wie habe ich doch gelernt, wie muss man sich ordentlich benehmen? Ja, Gott möchte, dass du dich ordentlich benimmst im Hause Gottes. Was heißt ordentlich benehmen? Zum Beispiel ordentlich benehmen heißt, wenn wir ihn anbeten, nicht Privatgespräche zu haben. Das ist respektlos vor Gott. Das heißt ordentlich benehmen. Aber wenn der Heilige Geist dich berührt und er möchte, dass der Schmerz rauskommt, du sollst weinen, dann heißt ordentlich zu benehmen, sich zu weinen. Ordentlich zu benehmen heißt zu fließen mit dem Heiligen Geist. Wenn er sagt, leg dich hin, dann legst du dich hin. Du sagst, ja, das ist in meiner Kirche nicht üblich, das ist ihm egal, was in deiner Kirche üblich ist. Er ist der Herr. Und du legst dich hin, sagst, habe ich noch nie gemacht, na, dann wird es Zeit. Du gehst einfach mit ihm. Er sagt, jetzt ist Zeit, mit aller Kraft zu tanzen, sagst ich. Das wird der größte Lacher der Gemeinde. Gott sagt, nein, du tust es nicht für die Gemeinde, du tust es für mich. Wenn Leute dich verspotten, preist dem Herrn, da fängt die Verfolgung an, da kannst du gleich lernen zu vergeben, zu segnen, hast du noch mehr Segen davon. Ja? Also, wenn Gott eine Sache einleitet, alles, was danach kommt, ist noch mehr Segen. Ja? Es fängt mit Segen an und dann kommt noch mehr Segen. Ja? Und wir müssen so auf den Herrn sehen, so ihn lieben, so ein Herz haben für ihn, dass wir vergessen, wir sind in einer Versammlung. Wir stehen vor Gott und wir sind geleitet vom Heiligen Geist. Wir sind vollkommen frei. Wir haben unser Programm vergessen. Unser Programm ist Gott. Unser Programm ist eine Person. Könnt ihr verstehen, dass es ein Weg ist, bis wir da in diese Freiheit kommen? Und wir müssen hören, wir müssen das sehen, wir müssen das begehren. Und wir müssen ganz ehrlich und ganz realistisch da anfangen, wo wir heute sind. Wir können uns nicht vergleichen mit irgendeiner Gemeinde, die in diesen Dimensionen schon 15 Jahre drin ist und sagen, boah, wir machen es jetzt so wie die. Das können wir gar nicht. Das Leben im Geist kann man nicht imitieren. Man kann nur da anfangen, wo man ist. Das erfordert Ehrlichkeit, Echtheit, Demut. Ja. Wir kommen mit dem, was wir haben. Wenn wir voller Probleme sind, dann kommen wir damit. Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, jeder habe etwas. Sagt, ich habe nichts. Doch, vielleicht eine Menge Sorgen. Komm damit. Irgendetwas hast du. Bring es Gott. Bring es ihm. Diene ihm mit dem, was du hast. Ja? Wirf deine Sorgen auf ihn. Vor ein paar Wochen waren wir in der Schweiz, Elk und ich, von einer Gemeinde, die durch schwere Kämpfe gegangen ist vor 2 Jahren. Wo starke antigöttliche Kräfte in der Gemeinde waren, von Beherrschen, von Kontrolle und Religiosität. Und der Heilige Geist ist reingekommen in diese Gemeinde und hat Dinge losgebrochen und freigeschlagen. Und das war nicht einfach. Und sie sind durch Umwälzung gegangen. Und sie sind durch schwere Zeiten gegangen. Und dann haben sie gesagt, 2 Jahre später, kommt und seht die Frucht. Und wir waren eingeladen, dort wieder nach 2 Jahren in dieser Gemeinde zu sein. Und es war fantastisch, wie Gott sich Freiraum geschaffen hat. Wie dort wirklich seine Gegenwart da war. Da war ein junger Mann, der leitet die Anbetung, ich glaube nur mit Gitarre. Ne? Nur mit Gitarre, kein großes Orchester. Es ist schön, wenn wir Instrumente haben. Aber lass uns denken, wir können nicht Gott anbeten in richtiger Weise, wenn wir nicht viele Instrumente haben. Nur er mit Gitarre. Und hat gesagt, ich habe den Glauben, Gott hat zu mir gesprochen, dass wir heute in eine Dimension kommen, in der wir noch nie waren. Und dann ging der Lobpreis los. Und es war gut, aber nichts Neues, nicht besonders stark, nicht irgendwie, wo man sagen konnte, boah, das ist etwas, was man nicht so schnell vergisst. Bis in die so 3/4 Stunde oder so. Es war gut, es war gesalbt, aber nicht über die Maßen. Und auf einmal kommt eine junge Frau aus den Reihen, die ist auch im Anbetung, aber nicht in diesem Team. Das heißt, sie war nicht im Programm, sie war nicht geplant für diesen Gottesdienst, irgendetwas zu tun. Aber der Heilige Geist kam auf sie, sie ging nach vorne zum Pastor und fragte, darf ich das Mikro haben? Er sagt, was hast du? Sie sagt, ein Lied. Ja, was? Ja, leider nur ein Wort, nur Halleluja. Was würdest du tun, wenn du Pastor wärst? Halleluja kennen wir schon, was ist daran Besonderes? Nein, er hat sie gekannt im Geist. Er sagt, wenn sie kommt, dann ist es Gott und ich mache Raum dafür. Er hat Raum gemacht dafür. Wir müssen lernen, als die wir verantwortlich sind, für den Hauskreis, für die Jugendgruppe, für den Gottesdienst, für Versammlung. Wir müssen lernen, Raum zu machen für den Heiligen Geist. Wir müssen erkennen, wo will die Salbung jetzt hin? Da sind religiöse Leute, die betrüben und verscheuchen den Heiligen Geist. Und wir müssen ihnen sagen, Mund halten, hinsetzen. Und es gibt andere Leute, auf die kommt die Salbung und wir müssen ihnen Raum machen. Wir müssen das erkennen. Ohne Unterscheidung können wir nicht Raum machen für den Heiligen Geist. Wir müssen beten für Unterscheidung. Die Gabenunterscheidung ist so absolut notwendig. Sonst denken wir, alles, was sich bewegt, ist der Heilige Geist. Nein, es gibt viel religiöses Zeug. Und wir müssen Unterscheidung haben. Und er kannte sie im Geist und er wusste, das wird gut. Und sie kam nach vorne und sie fing an zu singen. Auf diese Anbetung, die da war, die spielten einfach weiter, da er spielte und man hat so Background gesungen und dann fing sie an, obendrauf ihr Halleluja zu singen. Und als sie anfing, Es kam so eine Salbung auf ihr Singen und auf die ganze Gemeinde. Die Gegenwart Gottes, das Maß der Intensität des Heiligen Geistes, ging von hier zu da oben. Es war, als wenn die Decke wegfliegt. Ich habe selten in Mitteleuropa, vielleicht 2-3 Mal, so eine Herrlichkeit, so eine Intensität. Da musstest du nicht mehr sagen, hey, denk dran, es gibt einen Himmel, pass auf, und eines Tages stehst du vor Gott und so weiter. Du standest im Himmel, du hattest das Gefühl, als wenn du mit Engeln anbetest. Es war einfach fantastisch. Gott war so intensiv da. Ich werde das nicht so schnell vergessen. War eine der intensivsten Anbetungszeiten, die ich persönlich in Mitteleuropa je gesehen habe. Wie kam das zustande? Weil eine Lady den Mut hatte, aus dem Programm auszubrechen. Denn das Programm sagte, sie ist heute nicht dran. Aber der Heilige Geist kümmert sich manchmal nicht um unsere schönen Programme. Schon mal gemerkt? Er liebt Überraschungen. Und wenn wir nicht den Mut haben, reinzuspringen, wenn wir unsere Sicherheit haben in unseren 5 Punkten, die wir uns zu Hause aufgeschrieben haben, Begrüßung, Opfer und so diese Punkte, durch die wir so durchgehen. Ja? Und wir sind so richtig froh, wenn wir den letzten abgehakt haben und sagen, boah, das war wieder eine gute Versammlung. Wir haben es wieder geschafft, wir haben es überlebt, dank sei Gott. Ja? Nein, es gibt mehr, es gibt Größeres, es gibt Schöneres, es gibt etwas, das der Himmel uns erfüllt und berührt. Und wir kommen aus der Versammlung und sagen, boah, ich bin Gott begegnet. Er hat mich wirklich lieb. Er ist wirklich da. Er ist wirklich mein Gott. Er ist meine Kraft. Er ist mein Leben. Er hat gesagt, er wird sich um diese Probleme kümmern. Wir sind total ermutigt. Wir sind aufgebaut. Wir sind getröstet. Wir kommen raus aus dem Gemeindehaus und wir sagen, wo steht das Klavier? Wir sind voller Kraft und voller Tatendrang, weil Gott uns begegnet ist. Gott zu begegnen heißt, geheilt zu werden, ermutigt zu werden, gestärkt zu werden. Und der Zweck von Versammlungen ist, dass wir Menschen Gelegenheit geben, Gott zu begegnen. Das ist der Zweck von Versammlungen. Nicht, dass sie unsere schönen Predigten hören. Gott kann gewaltig segnen ohne Predigt. Ich sage nicht, dass das Wort nicht wichtig ist. Aber Gott ist nicht auf die Predigt angewiesen. Ich erlebe das viele, viele Male, dass ich was Schönes vorbereitet habe und ich komme in das Gebäude und ich weiß, das ist heute nicht dran. Und das ist hässlich. Und dann wünsche ich mir, wenn das noch eine lange Anbetungszeit kommt, damit ich noch meinen Daumen in den Wind halten kann und sagen kann, ja, was soll ich jetzt machen? Und manchmal scheint es der Heilige Geist zu lieben. Er sagt, entspann dich, bete an, bereite jetzt nicht deine Predigt vor. Ja, aber ich bin in 10 Minuten dran. Oder wenn es eine mehr lebendige Gemeinde ist, vielleicht in einer halben Stunde oder in Russland in 2 Stunden. Ja, ich muss doch jetzt irgendwas vorbereiten. Er sagt, nein, vergiss das, du bist jetzt hier, um mich anzubeten. Ich möchte deine Anbetung. Ja, aber ich bin gleich dran. Vergiss es, bete mich an. Wenn du da stehst und wenn du die Kanzel berührst, dann weißt du, was du sagen sollst. Er sagt, könnte ich es nicht ein bisschen früher wissen? Wenn die Liebe Gottes uns erfüllt, werden wir mutig. Anders können wir nicht mutig werden. Denn Mut zum Risiko, im Geist zu fließen, heißt Mut zum Risiko zu haben. Wenn Gott nicht wirklich da drin ist, es wird einfach eine wunderbare Katastrophe. Aber wenn wir ihm vertrauen und mit ihm gehen und herausfinden, was will er? Manchmal habe ich meine Vorstellung und dann kommt Gott. Und er geht einfach durch die Reihen. Dort ist so viel Not, so viel Gewalt in den Familien, so viel ekliges, perverses Zeug, so viel furchtbare Dinge. Und der Heilige Geist geht durch die Reihen und offenbart einfach den Vater und heilt. Er heilt durch Liebe. Und Leute reihenweise sitzen da und weinen und schluchzen oder schreien, der Schmerz kommt raus. Ja. Andere einfach werden berührt vom Heiligen Geist und ohne dass sie das machen, nicht weil sie irgendwie versuchen, auch mal ein bisschen Toronto-mäßig drauf zu sein, einfach so ein befreiendes, erfrischendes Lachen kommt. Dämonen fahren aus, einfach so, ohne dass man hingeht und irgendwie sich groß anstrengt, einfach so. Ja. Und der Geist Gottes wirkt. Das ist, was wir sehen wollen. Das ist Gemeinde, Gott in Aktion. Er sagt, es ist nett, dass ihr euch so viel Mühe macht mit euren Programmen, aber macht euch mehr Mühe, mich zu suchen. Darum geht es. Das ist Gemeinde. Dass wir lernen, Gott Raum zu geben. Okay. Dann schlage ich vor, dass wir jetzt in die Lehre gehen. Ist das okay? Jetzt? Ja? Ich möchte noch ein paar Bemerkungen machen, die ich gestern, weil ich dann doch in so einem Predigtgang irgendwie hochgeschaltet wurde. Ich möchte noch ein paar Aussagen machen zu diesem Konflikt, zu diesem geistlichen Kampf, in dem wir sind. Und danach geht es dann in die ersten Dinge hinein über die Waffen, die Gott uns gegeben hat. Wir müssen diese Natur des Kampfes wirklich verstehen, müssen verstehen, was der Feind tun will, damit wir darauf vorbereitet sind. Wenn wir nicht wissen, wie der Feind arbeitet, was er tut, wie seine Angriffe gegen die Gemeinde und gegen die Gläubigen sind, wir können uns nicht dagegen zur Wehr setzen. Ja? Und das Wort Gottes gibt uns Informationen, die wir sonst nirgendwo herbekommen könnten. 2. Korinther Kapitel 4 und 2. Korinther Kapitel 10 sind zwei ganz wichtige Schriftstellen. Kapitel 4, Vers 4: Der Gott dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet. Sinn ist ihr Denken, ihre Fähigkeit, Dinge zu erkennen und zu verstehen. Der Gott dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, damit sie die Erlösung, Jesus, das, was Gott uns anbietet, nicht erkennen. Hier haben wir eine ganz wichtige Methode des Feindes oder eine ganz wichtige Taktik, wie er angreift. Er baut Dinge in das Denken von Menschen, auf das sie dann schauen und von dem sie überzeugt sind, fasziniert sind oder was für sie Wahrheit ist, und er hindert sie damit dann, die Realität zu sehen, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Überleg einmal, was war das Ausschlaggebende, als du dich bekehrt hast? In meinem Leben, ich habe mich bekehrt, als ich Jesus gesehen habe. Ich habe eine Begegnung mit Jesus gehabt und dann war klar, ihm will ich nachfolgen, ihm will ich mein Leben geben. Das ist, wofür ich geboren bin. Dafür lebe ich auf diesem Planeten. Hätte ich ihn 2 Jahre vorher gesehen, ich hätte 2 Jahre vorher mein Leben ihm gegeben. Die Leute draußen, sie kommen nicht zum Herrn, weil sie Gott nicht sehen. Nicht, weil sie nicht wollen. Weil sie Gott nicht sehen. Sie sehen die Realität nicht. Hast du mal versucht, mit einem überzeugten Kommunisten oder mit einem überzeugten Zeugen Jehova zu reden? Diese Leute sind so vernagelt, so verbohrt. Sie glauben an ihre Gedanken mit solcher Absolutheit, dass nicht Platz ist für etwas anderes. Die sind vollkommen hingegeben an ihre Gedankengebäude. Und so ist es eigentlich bei jedem Menschen. Ob er nun ein ausgeklügeltes philosophisches System hat oder einfach nur eine Lebensanschauung hat, man muss das Leben genießen, man muss mitnehmen, was man kriegen kann, und mit dem Tod ist alles aus. Und es gibt keinen Gott, keine Verantwortung vor Gott. Ich kann machen, was ich will. Und das höchste Ziel in meinem Leben ist, dass ich alle meine Wünsche und Lüste befriedige. Das sind Gedankengebäude. Und der Teufel gibt solche Gedankengebäude. Und es ist so wichtig zu verstehen, diese Taktik, das Denken zu beeinflussen, ist nicht nur bei Ungläubigen. Er tut es bei Gläubigen immer noch. Er greift an in unserem Denken. 2. Korinther 10, 4 bis 5, dort heißt es: Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes zu zerstören Befestigungen oder Festungen. Und jetzt schauen wir, was das für Festungen sind. So zerstören wir Vernünfteleien. Das sind menschlich kluge Vernunftschlüsse, kluge Ideen, die sich irgendwie überzeugend anhören, die irgendwie einen Schein von Weisheit haben, aber sie sind gegen Gott. Lass mich ein Beispiel dafür geben. Aber es gibt viele, viele verschiedene Bereiche. All die Bereiche, wo Gott segnen will, wo Gott Gutes tun will, dort baut der Feind Vernünfteleien, Vernunftschlüsse. Als Anfang des 20. Jahrhunderts der Heilige Geist nach Deutschland kam, ja, es war die Azusa Street Erweckung, es war vorangegangen die große Erweckung in Wales, wo innerhalb von kürzester Zeit, ein paar Monaten, 100.000 Menschen errettet worden sind. Das hat den Funken gegeben für Azusa Street. Dort hat man gebetet, Gott gesucht, gefastet. Dann ging es nach Norwegen, nach Indien, nach China, in verschiedenste Länder ging dann dieser Glaube. Gott ist immer noch Gott und er kann seinen Geist ausgießen. Und dann kam auch in Deutschland eine Erwartung. Und es gab Menschen, die sich ausgestreckt haben nach der Realität des Heiligen Geistes. Und dann fing der Heilige Geist an zu wirken, in Mülheim und in Kassel, zwei Orte parallel, und die haben miteinander nichts zu tun gehabt. In Mülheim war Jonathan Paul. Und dann sind die Dinge in Kassel aus bestimmten Gründen, die ich jetzt nicht erkläre, vollkommen schief gelaufen und ein verkehrter religiöser Geist ist reingekommen wegen Versagen der Leiterschaft. Aber in Mülheim, das ist sehr, sehr ordentlich und sehr sauber und sehr schriftgemäß abgelaufen. Und dann haben sich führende geistliche Leiter aus Deutschland versammelt. Und einer der anerkannten Bibellehrer und geistlichen Autoritäten war, ein reifer alter Mann Gottes, ein Kämpfer für den Herrn, der viel Gutes getan hat, der gewaltigen Segen gebracht hat, der eine große Kapazität war, was das Studium und die Lehre des Wortes Gottes anging. Er stand auf. Und er hat gesagt, Brüder, das macht doch keinen Sinn. Warum sollte Gott durch jemanden in der Versammlung dort in einer Sprache sprechen, die wir nicht verstehen? Und dann muss dort auf der anderen Seite der Heilige Geist durch diesen Menschen dann uns die Erklärung geben, was das bedeuten soll. Das macht doch keinen Sinn. Gott würde so etwas niemals tun. Wenn Gott zu uns reden will, dann wird er reden. Es war einer der führenden Bibellehrer der Zeit. Aber er hat mehr an seine Vernunft geglaubt als an die Schrift. Er hat sicherlich viele Male 1. Korinther 14 gelesen von Sprachenrede und Auslegung. Aber er hatte seine schöne, ordentliche deutsche Vorstellung, wie Gott ist und wie Gott wirken muss. Und er fand, es macht keinen Sinn, dass Gott durch Sprachen redet, die keiner versteht, und jemand anders müsste das auslegen. Das war ihm zu umständlich, zu zeitraubend, zu nicht ökonomisch, nicht logisch. Und er sagte, das würde Gott niemals tun. Er hat Vorstellungen von Gott gehabt, die nicht geprüft waren am Worte Gottes. Und mit seinem Votum wurde diese ganze Bewegung, man nannte es die Zungenbewegung. Aber diese Leute haben Jesus geliebt, es ging ihnen nicht um Zungenreden. Es gab Heilungen, es gab Bekehrung. Sie haben sich getroffen, um für Erweckung zu beten. Und nach ein paar Wochen haben 2000 Christen sich getroffen, regelmäßig, um für Erweckung gebetet. Und während sie für Erweckung gebetet haben, fing Gott an, Kranke zu heilen. Fing Gott an, Unerrettete in das Zelt zu bringen und zu bekehren. So fing das damals an. Und es wurde abgewürgt durch diesen Stolz. Durch Vernünfteleien. Das ist ein gutes Beispiel für 2. Korinther 10, 4 bis 5. Vernünfteleien. Wir denken, das macht keinen Sinn. Wir meinen, das ist nicht logisch. Wir meinen, Gott würde nicht so. Und wir vergessen dabei diese eine wichtige Tatsache. Gott ist Gott. Und er fragt nicht um unsere Meinung. Er fragt nicht, ob wir das logisch finden. Die Bibel ist voller Dinge, die nicht logisch sind. Voller Dinge, die völlig unlogisch sind, die keinen Sinn machen. Und Gott hat nicht gesagt, ich rufe dich und folge mir nach und du wirst alles verstehen, sondern er sagt, ich will, dass du gehorsam bist. Und dann wird Gott aus unseren Gehorsamschritten Segnungen machen. Ja? Aber er sagt nicht alles vorher, sondern er will sehen, dass wir ihm vertrauen und dass wir mitgehen. Und das sind Vernünftlein, Vernunftschlüsse. Und das heißt dann hier weiter, jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Du siehst, dieser Kampf hier, von dem er hier spricht und für den wir Waffen haben, ist ein Kampf, der nicht in der sichtbaren Welt sich abspielt. Er spielt sich im Bereich von Gedanken ab. Da sind Festungen, da sind Höhlen, Berge, Gebirgsmassive. Sie stellen sich gegen die Erkenntnis Gottes. Solange die da sind, wir schauen diesen Berg an. Ja? Und sie verhindern, Gott zu sehen. Ja? Wenn du vor einem kleinen Berg stehst, ja, sagen wir mal Vorgebirge von den Alpen, dahinter sind Berge, die sind 3000 Meter hoch, aber du stehst vor einem Berg, der ist 500 Meter hoch. Wenn du dicht genug dran stehst, du siehst die großen Berge dahinter nicht. Und das ist, was der Feind tut. Er baut Dinge davor, damit wir nicht das Wirkliche sehen. Und da ist der Bereich unseres Kampfes. Da ist der Bereich, wo der Feind angreift. Und das Evangelium ist die Kraft Gottes, Blinde sehen zu machen. Das ist das Evangelium. Dass Menschen, die nicht Gott sehen konnten, nicht begreifen konnten, wofür sie überhaupt gemacht sind, dass sie Gott erkennen. Paulus sagt, Apostelgeschichte 26, Vers 18, er spricht von seiner Berufung. Ja, Gott hat ihn gesandt, zu gehen. Ach, lass uns das mal lesen, ich kann es nicht auswendig. Apostelgeschichte 26. Er zitiert hier Jesus. Ich werde dich, Vers 17, ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Schau mal die Reihenfolge. Erst werden die blinden Augen aufgetan und dann können sie sich bekehren von der Macht Satans. Die Bibel sagt, dass die Menschen unter der Macht Satans leben. Sie wissen das nicht, sie glauben das auch nicht. Das ist der größte Trick des Teufels, dass er den Leuten weismacht, er ist gar nicht da. Das ist der allergrößte Trick des Feindes. Die ganze westliche Welt ist vollkommen in die Irre geführt mit dieser einen Idee. Diese Idee haben die Leute in der dritten Welt, in Afrika, in Asien nicht. Denen musst du nicht erzählen, dass es eine unsichtbare Welt gibt, dass es Dämonen gibt. Ja? In Asien, ich bin öfters da unten in Zentralasien, Kirgisistan, fast jede Familie hat einen kleinen Anbetungsschrein. Jede Familie hat ihren Hausgötzen, einen Geist, den sie anrufen, den sie huldigen, dem sie Opfer bringen. Und die Leute haben in Hülle und Fülle übernatürliche Erlebnisse dort. Was viele Frauen dort erleben, ist, dass sie nachts von Geistern besucht werden und sexuell belästigt werden. Das ist ganz, ganz, ganz häufig da. Sie wissen, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Sie wissen, dass es Geister gibt. Und wenn du dann sagst, es gibt einen Heiligen Geist, es gibt Jesus, ist es was vollkommen anderes, als wenn du hier davon redest. Völlig anders. Weil hier dieses materialistische Weltbild ist. Das sagt, die Wissenschaft hat festgestellt, es gibt nur das, was man anfassen kann, Materie und sonst gar nichts. Und Leben ist nichts weiter als ein paar chemische Prozesse, die zufällig irgendwie entstanden sind und irgendwie ablaufen. Solchen Quatsch glauben die Menschen in der dritten Welt, die wir als primitiv ansehen, überhaupt nicht. Die wissen, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Die wissen, dass es Geister und Götter gibt. Die wissen bloß nicht den Namen des höchsten Gottes. Das ist ihr Problem. Aber wenn sie Jesus anrufen, dann bricht etwas los. Und wenn wir dort sagen, wir wollen jetzt den Heiligen Geist anrufen, die glauben, dass gleich der Heilige Geist über die Versammlung kommt. Das ist fantastisch. Deswegen gehe ich so gerne dahin. Ich möchte am liebsten nur da gehen und nicht mehr hier. Aber Gott hat die Gemeinde im Westen, so stark sie auch drin ist in dieser Fleischlichkeit, in diesem Laodicea-Syndrom, Gott hat noch die Gemeinde im Westen nicht abgeschrieben. Es ist noch eine Chance, da ist noch eine Tür, durch die wir gehen können. Ich las einmal Statistiken vor ein paar Monaten über die Entwicklung des Volkes Gottes zahlenmäßig jetzt weltweit. Und was dort seit 1960 oder 70 passiert ist, es ist absolut atemberaubend. Der Anteil der Christen aus der nicht westlichen Welt ist explodiert. Und die Christen im Westen zahlenmäßig sind gleich geblieben. Und es ist inzwischen so dramatisch, das Missverhältnis zwischen Christen im Westen und in der dritten Welt. Er schreibt dort, selbst wenn die gesamte Kirche im Westen völlig abfallen würde vom Herrn, das würde an dem Gesamtausmaß dessen, was als Ernte in den Himmel kommt, kaum einen Unterschied machen. Lass uns nicht denken, wie noch manche denken, Gott ist auf uns angewiesen, wir sind die Theologen, wir helfen den armen Negern im Busch oder irgendwie so etwas. Die kommen hierher und die haben Power, die haben Glauben, die haben Dinge, davon träumen wir nur, die haben wir niemals in Deutschland gehabt. Die leben mit dem Übernatürlichen, die wissen über Gebet, über geistlichen Kampf. In allen Bereichen sind sie weit uns vorausgeheilt. Das Einzige, was wir tun können, dass wir uns demütigen, dass wir sagen, kommt und helft uns. Kommt und helft uns. Wir sind nicht die, die die Welt beglücken. Wir sind ganz arm dran. Und es ist wichtig, ohne depressiv zu werden, ohne mutlos zu werden, realistisch unseren Stand anzuschauen und zu sagen, ja, wir sind die abgefallene, laue, fleischliche, leidenschaftlose Gemeinde Laodicea. Gott, hilf du uns, sende deinen Heiligen Geist. Noch ist eine Tür offen. Aber ich weiß nicht, wie lange noch. Und es hängt davon ab, dass wir jetzt wirklich ernst machen. Es hängt davon ab, dass wir jetzt wirklich erkennen, was ist unsere Not, was ist unsere Krankheit. Warum sind wir in diesen Zustand geraten, in dem wir sind? Und es hat ganz, ganz viel mit Betrug und Täuschung zu tun. Es hat ganz, ganz viel mit damit zu tun, dass wir hereingefallen sind und das sogar bejaht haben und gewollt haben, dass der Teufel uns betrügt und belügt. Wir haben eine Spaltung zugelassen zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir tun. Das ist unser Problem. Wir haben geistliche Momente, Gottesdienst oder mal ein Seminar oder eine Konferenz oder Hauskreis, da sind wir geistlich, aber da ist eine Trennung in unserem Leben, wie eine unsichtbare Mauer. Und diese Mauer sagt uns, was du in dem Gottesdienst erlebst, was du im Hauskreis lernst, was du im Seminar lernst, das ist schön, das kannst du auch alles hier oben mit deinem Speicher abspeichern, aber bitte vergiss eins nicht, es hat mit deinem Leben nichts zu tun. Das ist eine Trennung, die der Feind eingebaut hat in unser Denken. Unsere Welt ist getrennt, unsere persönliche Welt, unser Leben ist getrennt zwischen geistlich und normal. Das ist unsere Krankheit. Und wenn wir jetzt in Realität zurück wollen, wir müssen lernen, wachsam zu sein. Wir müssen lernen, unser Leben nicht an Gefühlen zu orientieren, sondern wir müssen lernen, unser Leben an Fakten zu orientieren. Im Gottesdienst, wir schreiben mit und 3 Tage später zu Hause schauen wir, was davon tun wir jetzt. Die große Frage ist nicht, was können wir wissen, sondern was tun wir? Wir müssen unser Handeln und unser Wissen zusammenbringen, sonst kommen wir keinen Zentimeter vorwärts. Sonst wird jedes Seminar, jede Konferenz nur noch den alten Zustand bestärken. Unser Wissen wird sich anhäufen und wir wissen alles über geistlichen Kampf. Aber es ist keine Realität in unserem Leben. Wir sind besiegt und unter der Hand des Feindes richten wir unsere geistliche Bibliothek ein. Und da wissen wir, haben wir Kassetten und Videos und viele Ideen im Hirn und wir merken gar nicht, dass nichts davon Substanz ist, dass nichts davon umgesetzt wird. Das muss aufhören. Und es beginnt, indem wir lernen, gegen diese Schläfrigkeit, gegen diesen Betrug, gegen diesen Geist des Kirchenschlafs aufzustehen. Das sind massive religiöse Geister, die in die Gemeinde kommen und sie versuchen, die Leute lahmzulegen. Sie versuchen, die Leute einzuschläfern. Bis dahin buchstäblich, dass Leute wirklich schlafen. Und manche haben die hohe Kunst entwickelt, mit offenen Augen zu schlafen. Ich bin auch in Versammlungen gewesen, wo ich gerne geschlafen hätte. Mein einziges Problem ist, ich habe Angst, wenn ich wirklich einschlafe, ich könnte schnarchen und würde die Versammlung stören. Aber ich bin in Versammlungen gewesen, wo ich auch gerne schlafen wollte. Und wir müssen wachsam sein. Wenn du anschaust, was Jesus sagt über die Endzeit, er redet von der Verführung in der Endzeit, weil später werden wir noch ein bisschen mehr darüber hören. Und er sagt, seid wachsam, wacht, wacht. Wir müssen wachsam sein. Der Feind greift die Gemeinde an mit Schläfrigkeit, mit einer Trägheit, mit einer Lähmung. Das ist eine der, lass mich das einmal hier ein bisschen, ich habe es hier aufgeschrieben. Ja. Dieser atmosphärische Widerstand, das ist eine wunderbar sich schön anfühlende Einladung zu Passivität. Ein falscher Frieden, eine Trägheit, eine Passivität, eine Gleichgültigkeit. Verführung gegen Wahrheit. Religiosität gegen Heiligen Geist. In der Gemeinde. Völlig überflüssige Kämpfe. Die Front sollte sein am Rande der Gemeinde zur Welt. Aber der Feind ist ins Lager gekommen, hat manchmal sogar die Kanzel besetzt, hat manchmal die Musik besetzt, hat den Kassierer im Griff. Und es geht nicht danach, was redet Gott, was will Gott, was wir tun, sondern der Kassierer sagt, wir haben kein Geld. Ja, in vielen Gemeinden werden stranguliert durch ungläubige Kassierer. Wie kommen wir da raus, indem wir sagen, lieber Bruder, du bist dafür da, das Geld zu verwalten. Die Entscheidungen, wie wir es ausgeben, treffen wir als Älteste. Hast du uns verstanden? Gott segne dich. So kommen wir raus aus dieser Strangulierung. Jawohl, ich weiß, wovon ich rede. Wenn der Bruder Kassierer denkt, er hört von Gott, wie das Geld ausgegeben wird, dann ist er irregeleitet. Die Entscheidungen trifft die Gemeindeleitung, treffen die Ältesten und nicht eine einzige Person, die voller Unglauben ist. Das kann sehr hilfreich sein, so eine kleine Seitenbemerkung. Glaub mir, schreibt das mit. So, da ist ein atmosphärischer Widerstand des Feindes. Soll ich nochmal sagen? Passivität, Unglaube, Gleichgültigkeit, falscher Friede, Verführung zur Fleischlichkeit, Liebe zur Welt, Druck, Hoffnungslosigkeit, Anklage. Das sind atmosphärische Widerstände. Und wenn du vorangehst mit dem Herrn, du wirst erleben, plötzlich, ohne dass es irgendeinen Grund gibt, kommt etwas über dich und du sagst, komisch, wo kommt das her? Es gibt überhaupt keinen Anlass. Und da kommt so eine Hoffnungslosigkeit auf einmal, so ein Widerstand, so eine Lähmung. Ja. Das ist ein Angriff. Das Problem von geistlichen Angriffen ist, sie werden nicht vorher angekündigt. Es kommt keine Durchsage im Radio oder es kommt nicht irgendwie ein Dämon mit einem Pappschild. Achtung, jetzt kommt ein Angriff. Das ist unser Problem. Und manchmal, wir sind mitten im Angriff, wir sind mittendrin in einer Schlacht und wir werden schon längst beschossen von allen Seiten. Und wir brauchen, heute noch geht es mir so, wir brauchen manchmal Stunden, bis wir kapieren, hey, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, hör auf, noch mehr Analysen zu machen, hör auf, dich zu zerfleischen und noch mehr Buße zu tun. Es ist ein Angriff. Wenn wir erstmal kapiert haben, ein Angriff ist ein Angriff. Es hat nichts mit unserer Sünde zu tun, es hat etwas damit zu tun, dass der Feind uns lähmen will, aufhalten will, zu beten und zu tun, was Gott uns gesagt hat. Wenn wir begreifen, es ist ein Angriff, dann können wir uns wehren. Solange du gar nicht verstehst, es ist ein Angriff, bist du nur Opfer. Und wir müssen wachsam sein. Und wir müssen lernen, hey, es ist ein Angriff. Und nicht, ah, wie kommt es jetzt? Ist es der Föhn oder... Woran liegt es jetzt, dass ich mich heute so bematscht fühle? Komisch, vorhin ging es mir noch gut, jetzt sitze ich hier im Seminar und auf einmal irgendwie denke ich, mir schwirrt die Birne und ich kriege ja keine Luft mehr oder ich muss mal an die frische Luft oder irgendwas. Komisch, im Supermarkt haben wir solche Dinge nicht, aber dann kommen wir in die Gemeinde, hören lebensrettendes Wort Gottes und dann kommen diese Dinge gegen uns. Und wir müssen uns wehren. Und wenn wir nicht aus der Passivität rauskommen, dann sind wir eine leichte Beute für den Feind. Weil die Wahrheit, die wir verstehen und die wir ergreifen, die und die wir dann auch umsetzen, die ist es, die frei macht. Die Wahrheit, die wir hören, aber nicht verstehen, hat keine Wirkung auf uns. Lehre ist anders als Predigt.
Lehre ist, du kriegst Gedanken. Und diese Gedanken prüfst du mit deinen bisherigen Gedanken. Und dann schmeißt du alte Gedanken raus, ergreifst die Gedanken Gottes. Ja? Und dann fängst du an, Schritte zu gehen. Und dann kommt die Kraft. Es ist was anderes als Predigt. Predigt, boom, gibt dir etwas. Entweder Überführung oder Motivation oder diese Gewissheit, Gott ist mit mir. Ja? Das geht direkt, das ist so eine Frontal-Impartation. Ja? Aber Lehre ist mehr wie subkutan. Das wird so unter die Haut gespritzt, das geht nicht sehr tief. Aber nach einer Weile, wenn wir dranbleiben, es fängt an, sich zu verändern. Es fängt an, seine Wirkung zu haben. Ja? Eine andere Art, wie der Teufel die Gemeinde angreift, ist falsche Lehren. 1. Timotheus 4, dort wird gesprochen von der Taktik des Feindes, besonders in der Endzeit. Lehren von Dämonen. Paulus sagt, es gibt Lehren von Dämonen. Und er redet nicht von Zeugen Jehovas Teaching oder so etwas. Sondern redet von Dingen, die in der Gemeinde, wenn der Teufel die Gemeinde lähmen will, er muss in die Gemeinde hinein. Und er verbreitet Dinge in der Gemeinde. Und auch heutzutage, mitten in Europa, es gibt Lehren von Dämonen. Und die einzige Chance, die zu identifizieren, ist nicht, jede Woche im Internet eine Update der Irrlehrer zu veröffentlichen. Sondern, dass du Gott kennenlernst, dass du sein Wort kennenlernst, dass du den Heiligen Geist kennenlernst und dass du weißt, was die Bibel sagt. Lehren von Dämonen. Und dann bringt Paulus ein Beispiel, aber denke nicht, das ist das einzige Beispiel. Er redet dann von gesetzlichen Lehren, wo Leute Auflagen bekommen, Regeln, Einschränkungen und dies nicht und das nicht und jenes nicht und so weiter. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt andere Lehren von Dämonen und wir müssen die kennen. Ich denke, später soll ich mal mindestens ein gutes Beispiel geben, was wir alle kennen, womit wir alle schon Berührung hatten. Aber jetzt will ich nur sagen, wie der Feind angreift. Atmosphärischer Widerstand, falsche Lehren. Und dann gibt es eine dritte Art des Angriffes, von der wir sehr, sehr wenig wissen und was auch dann in diese Kategorie fällt, können wir uns gar nicht vorstellen, können wir gar nicht glauben. Also ich glaube, das ist übertrieben, das ist doch Quatsch. Es gibt Menschen, auch in unserem Land, überall, die sind organisiert. Und sie sind nicht nur Opfer Satans, sie sind nicht nur unter dem Einfluss Satans, sie sind aktiv und voll bewusst und mit ihrem ganzen Leben Diener Satans. Und sie haben ein Ziel, die Gemeinde zu zerstören. Und mit großer Hingabe, mit großem Eifer, mit großer Opferbereitschaft, mit Fasten, senden sie ihre Art von Gebete und ihre Flüche gegen die Gemeinde. Ich persönlich habe einen Bericht von einer Frau Gottes, die bekannt ist mit Freunden von mir. Ich kenne diese Frau nicht, also über eine Ecke, aber diese Freunde kenne ich. Und ich kenne den Dienst dieser Frau vom Hörensagen. Und sie hat im Flugzeug in Europa, ich glaube es war von Norwegen nach London oder umgekehrt, hat sie eine Begegnung mit einem Satanisten gehabt. Und er hat nicht gewusst, dass sie Christ ist. Und sie hat ihn ausgefragt und er hat erzählt, dass sie fasten, dass sie beten. Und sie sagt, ja, was wollt ihr erreichen? Und er sagt, wir fasten, dass Leiter, christliche Leiter fallen. Wir kämpfen darum, dass die Ehen von Leitern zerstört werden. Wir beten gegen die Verkündiger des Evangeliums. Wir beten, dass Gemeinden in Streit und Spaltung gelähmt werden. Und er hat systematisch aufgezählt, wofür sie sich hingeben und sehr viel Mühe und Zeit und Hingabe und Aufmerksamkeit verwenden dafür. Und du findest solche Beispiele beschrieben, auch in diesem Buch, woraus ich vorgelesen habe, Larry Lee, in diesem Buch ist ein Beispiel, genau das gleiche. Obwohl dieses Beispiel, was ich euch eben erzählt habe, ist vor ein paar Jahren passiert, ich glaube 96 oder 97. das Beispiel von Larry Lee kommt aus den 80er Jahren. Es gibt in dem Buch von Derek Prince, Segen oder Fluch, gibt es auch ein Beispiel von Satanisten, die man kontaktet hat und die das ausgeplaudert haben, was sie da tun. Das sind mindestens drei Beispiele aus verschiedenen Zeiten und verschiedenen Ländern, unabhängig voneinander. Und viele Angriffe gegen die Gemeinde, gegen die Gesalbten des Herrn. Nicht schlafende Gemeinden, aber die sagen, wir wollen Gott sehen. Wir wollen echt werden. Wir wollen raus aus dem Sumpf der Welt. Wir wollen radikale Nachfolger haben, wie das in der Bibel geschrieben ist. Wir wollen, dass Gott etwas tut, was unser Land wirklich wahrnimmt. Gegen diese Gemeinden sind die Angriffe des Feindes gerichtet. Diese Dinge laufen. Die laufen heute. Wir müssen das wissen. Und wir müssen wissen, einfach, wie wir uns zu schützen haben. Und indem wir die Augen zumachen und sagen, ach nee, das kann ich mir nicht vorstellen, das finde ich irgendwie zu spukig und irgendwie ein bisschen extrem und das kann ich mir nicht glauben, vorstellen und so weiter. Indem wir es ignorieren, machen wir die Tür weit auf und das ist wie eine Einladung an den Feind, komm herein und lähme uns. Und wir müssen anfangen, Widerstand zu leisten. Wir müssen anfangen zu realisieren, da sind wir in einer solchen Schlacht. Lass uns einmal 2. Korinther Kapitel 11 lesen. Eine ganz, ganz interessante Schriftstelle. 2. Korinther Kapitel 11. Hier redet Paulus, ach, lass mich das vielleicht von Vers 2 lesen, aber was ich dann will, ist Vers 3. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Ich hatte gestern diese Schriftstelle zitiert. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Paulus hatte diese Vision. Die Gemeinde des Volk Gottes ist die Braut Christi. Und er hat eine solche Liebe für Jesus. Der Eifer des Heiligen Geistes wohnt in ihm. Und er möchte die Gemeinde als eine keusche Jungfrau. Was ist eine keusche Jungfrau? Die nicht mit anderen Männern geschlafen hat. Er möchte die Gemeinde als rein, als frei, als nur hingegeben und sehnsüchtig erwartend ihren Bräutigam Gott übergeben. Er kämpft um eine reine Gemeinde. Eine Gemeinde, die nicht hurt mit der Welt. Hast du im Alten Testament gelesen? Gott sagt viele Male zu Israel. Sie ist wie eine Hure. Sie hat ihn verlassen und sie ist in die Welt gegangen. Und genau das gleiche Problem haben wir mit der Gemeinde. Genau das gleiche Problem. Ja? Und viele Lektionen über Israel, wie Gott mit Israel umgegangen sind, müssen wir heute lernen und wir müssen begreifen, das ist, was passiert mit uns. Wir müssen verstehen, wie Gott mit uns umgeht und wie er uns erzieht und was er tut. Und Paulus hatte diesen Eifer, eine reine Jungfrau, die sich bewahrt hat für den Bräutigam, für Jesus zu haben. Und jetzt geht's weiter. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn, hier ist wieder dieses Wort Denken, Sinn, das ist ein ganz wichtiges Wort im Neuen Testament. So vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit gegen Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Hier haben wir eine ganz wichtige Schriftstelle, die uns etwas verrät über die Pläne des Feindes. Darum hasst der Teufel die Bibel, weil sie verrät, wie der Teufel arbeitet. Und darum gibt der Teufel so eine herrliche Schläfrigkeit, wenn das Wort gelehrt wird. Damit wir ja nicht verstehen, was da gesagt wird. Und wir müssen wirklich uns selber immer wieder sagen, hey, du hörst dir zu, deine Gedanken schweifen nicht ab, du bist voll da, du bist voll aufmerksam und du nimmst voll an, was da gesagt wird und begreife, und welche Konsequenzen hat das? Was wirst du damit tun? Wir müssen ständig wachsam sein, wenn das Wort Gottes gelehrt wird. Der Feind greift die Gemeinde an. Wo? im Denken. Das Denken kann verführt werden, sagt er. Das Denken kann abgelenkt werden in eine andere Richtung. Das Denken kann verdorben werden. Und das Ergebnis ist die Reinheit und die eindeutige, klare Hingabe. Das bedeutet Einfalt. Einfalt hat nichts was mit mangelnden Intelligenzquotienten zu tun. Ja? Einfalt bedeutet klar und eindeutig ausgerichtet zu sein. Und der Feind will das Denken verderben, damit unsere Hingabe gegenüber Christus verdorben wird. Das ist sein Ziel. So arbeitet der Feind in der Gemeinde. Du sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das in meinem Leben so tut. Ja, willst du deinen Vorstellungen glauben oder dem Worte Gottes? Und wir werden in diesem Seminar viele Male an einen Punkt kommen, wo wir eine solche Entscheidung treffen müssen. Wenn Gottes Wort wahr ist, dann war ich bis jetzt auf dem Holzweg. Dann habe ich trügerischen Gefühlen und Hoffnungen geglaubt, die aber nicht in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes sind. Der Feind greift an und er will unsere Hingabe zu Christus, unsere eindeutig klare Hingabe verwässern und uns ablenken, indem andere Dinge wichtig werden und nach einer Weile den ersten Platz nehmen und Jesus ist auch noch da, ja, wir gehen noch zur Gemeinde, ja. Aber es ist nicht mehr das Erste, es ist nicht mehr unsere Leidenschaft, es ist nicht mehr unser Leben, es ist nicht mehr unsere Sehnsucht, es ist nicht das, wofür wir arbeiten und kämpfen. Es ist auch da. Und wir brauchen eine Offenbarung, die uns völlig verloren gegangen ist in der westlichen Welt und in der Kirche der westlichen Welt. Der Gott der Bibel ist ein eifersüchtiger Gott. Ein eifersüchtiger Gott. Und er sagte zu Israel, sein Name ist eifersüchtig. Und er wird es nicht erlauben, dass sie irgendeinen Götzen ihm gegenüber vorziehen. Und so viele charismatische Christen oder Christen der Neuzeit, nicht unbedingt nur charismatisch, auch aus anderen Lagern, sind getäuscht, indem sie wiederum einer Lüge des Feindes geglaubt haben. Und das ist eine der Lehren von Dämonen, aber es gibt noch andere. Dass sie die Idee haben, irgendwo zu meinem großen Glück, zwischen Malachi und Matthäus hat Gott sich gewandelt. Und jetzt ist irgendwie Gott ganz anders. Im Alten Testament, er ist ehrfurchtgebietend, er kann mit Macht kommen, die Leute zittern und da sind gewaltige Offenbarungen seiner Gegenwart und da sind Gerichte über rebellische Leute. Aber zum großen Glück, Gott hat sich geändert. Das ist eine Lehre von Dämonen. Gott sagt ganz klar, ich, der Herr, ändere mich nicht. Sein Hass auf die Sünde ist im Alten Testament genauso wie im Neuen Testament. Da hat sich nichts geändert. Und seine Bereitschaft, Gericht zu üben, auf fortgesetzten, vorsätzlichen Widerstand gegen die Wahrheit, was Rebellion ist. Seine Bereitschaft, Gericht zu üben in seinem Volk, an seinen geliebten Kindern. Ich rede von irdischem Gericht, nicht von ewigem Gericht. Ja? Seine Bereitschaft auf Rebellion. Rebellion ist nicht, ich will Gott dienen, aber ich falle und ich bin schwach, ich muss noch lernen, diesen Bereich unter meine Füße zu kriegen. Ja? Rebellion ist, ich weiß, was das Wort sagt, das interessiert mich nicht, das geht mich überhaupt nichts an. Ich mache es anders und Gott ist schon gut und das ist schon in Ordnung und er wird mich schon segnen. Das ist Rebellion. Vorsätzliche, fortgesetzte Rebellion gegen alle Warnung, gegen die Warnung des Wortes Gottes, des Heiligen Geistes und deinen Freunden und deiner Leiterschaft. Fortgesetzte Rebellion wird eines Tages dazu führen, dass Gott dich richten wird. Das ist die Wahrheit. Und wenn du einen Glauben hast an Liebe Gottes, ach, Gott ist so lieb, er wird das nicht tun, dann bist du getäuscht. Du hast Lehren von Dämonen geglaubt. Weil Gott dich liebt und weil Gott den Rest deines Volkes auch liebt, wird er klar machen, dass das nicht geht, was du tust. Er wird klar machen. Und bitte keine Ängste. Wir müssen, wenn wir sehen, Gott ist der, der Gericht übt, wir müssen einfach ganz, ganz entspannt sein und sagen, diese Lehre lasse ich voll auf mich wirken, und das bedeutet, ich werde nirgendwo in irgendeinem Bereich vorsätzlich in Rebellion leben. Und Gott ist gnädig dem, der zu ihm kommt mit seinen Schwachheiten. Gott wird niemals verdammen, Gott wird niemals böse sein, Gott wird niemals uns verurteilen, und Gott wird auch kein Gericht geben, wo er sieht, wir lernen. Wo wir unsere Fehler einsehen, wo wir bereit sind, wo wir uns etwas sagen lassen, wo wir demütig sind. Ja? Wir müssen das unterscheiden. Und wenn du auf das, was ich eben gesagt habe, mit Angst reagiert hast, dann nur deswegen, weil du diesen Unterschied zwischen sich bemühen und aufrichtig sein und lernen mit vielen Schwachheiten, mit vielen Hinfallen, ja, du kannst das nicht unterscheiden von vorsätzlicher Rebellion. Da ist ein gewaltiger Unterschied. Ja? Und sogar Gericht bedeutet nicht, dass Gott sich von dir abgewandt hat. Gericht bedeutet nicht, dass Gott aufgehört hat, dich zu lieben. Ich bin davon überzeugt, Ananias und Sapphira sind voll heißer Liebe zu ihrem Retter Jesus. Und sie stimmen im Himmel damit überein, sagen, es war richtig, es war gut. Und wir müssen dahin kommen, dass wir den Gott der Bibel kennen in Offenbarung. Siehst du, wenn die Gerichte kommen, die irdischen Gerichte, die Endzeitgerichte über die Erde, was tun die Heiligen im Himmel? Sie beten an und sie sagen, deine Gerichte sind gerecht. Sie stimmen mit Gott überein und sie reagieren auf Gerichte mit Anbetung. Aber heute, die Gemeinde ist noch so humanistisch, sie kennt ihren Gott so wenig. Wenn heute Dinge geschehen würden und ein Prophet würde aufstehen und sagen, dass diese Stadt in Schutt und Asche versunken ist in einer Nacht, ist ein Gericht Gottes. Und ich preise Gott für seine gerechten Gerichte. Was meinst du, was in der Gemeinde passieren würde? Buh, pfui, der hat keine Liebe. Weil wir sind ja so lieb. Wir sind so lieb, wir sind noch lieber als der liebe Gott. Das ist eine solche, eine falsche Liebe, die nicht sich an das Wort hält. Und deswegen ist kein Raum für Gericht. Ja. Und der Charakter Gottes wird verzerrt durch Dinge des Feindes. Du siehst am Anfang bei Adam und Eva zwei Angriffe. Der Angriff auf das Wort Gottes und der Angriff auf den Charakter Gottes. Erst sollte Gott gesagt haben, ach komm, hat er das wirklich gesagt? Hast du wahrscheinlich nur nicht aufgepasst in der Bibelstunde. So hat das bestimmt nicht gesagt. Oder der Angriff auf seinen Charakter. Er verbietet diese Dinge nur, weil er selbstsüchtig ist. Er will nur Dinge für sich haben. Er möchte nicht alles teilen. Er möchte nicht, dass ihr so seid wie er. Er ist böse, er ist selbstsüchtig. Angriff auf den Charakter Gottes. Und so arbeitet der Feind. Der Charakter Gottes wird angegriffen und die Integrität des Wortes Gottes wird angegriffen. Kann jemand schauen, ob in der Küche alles in Ordnung ist? So, wir müssen wissen, der Feind greift unsere Hingabe an Jesus an. Er hat Angst vor Leuten, die das erste Gebot an erster Stelle in ihrem Leben haben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Er sagt, du, wenn du das mit geteiltem Herzen machst, wenn deine Hobbys dir wichtiger sind, wenn dein Geld dir wichtiger ist, deine Vergnügungen wichtig sind, geh in die Gemeinde, geh ins Seminar, geh in die Bibelstunde, kein Problem. Aber bitte nicht mit ganzem Herzen heiß glühend Jesus nachfolgen. Das ist der Angriff des Feindes, die Hingabe gegenüber Jesus zu zerstören. Das lernst du aus dieser Schriftstelle, 2. Korinther 11, Vers 3. Die reine, eindeutige Hingabe an Christus als unseren Bräutigam, als den, der eifersüchtig schaut. Und an irgendeiner anderen Stelle, wo es um Korrektur ging bei den Korinthern, da sagt Paulus zu den Korinthern, ich glaube es ist Kapitel 10, wollt ihr Gott zur Eifersucht reizen? So, für Paulus war im Neuen Testament Gott immer noch ein eifersüchtiger Gott. Er kannte diese charismatische Gespaltenheit zwischen Malachi und Matthäus noch nicht. Das hat man erst später erfunden. Und das ist eine Seuche. Und wir müssen das ausrotten aus unserem eigenen Denken und dann aus der Gemeinde. Und wir müssen unseren lieben Brüdern und Schwestern sagen, die sich empören, wenn man von Gericht redet. Wir müssen ihnen sagen, Entschuldigung, aber wir glauben an den Gott der Bibel. Und du bist ein lieber Bruder, aber ziemlich irregeleitet. Wir müssen zurück zur Realität. Wir müssen aus den Täuschungen und Träumen raus. Es gibt einen Grund, warum die Kirche, das Volk Gottes im Westen so lasch und so lahm und ohne Power ist. Warum hier keine Wunder sind. Warum hier Dinge nicht geschehen, die woanders geschehen sind. Es gibt einen Grund dafür. Es ist nicht, Gott hat irgendwie uns übersehen. Er ist gerade mit Asien beschäftigt. Aber wenn er damit fertig ist, er kann er nicht alles gleichzeitig machen. Wenn er damit fertig ist, dann wird er sich uns wieder zuwenden. Nein, es gibt einen Grund dafür. Wir haben Gott betrübt. Wir haben den Heiligen Geist betrübt. Wir haben Lehren von dem Dämonen in unserer Gemeinde gelassen und wir haben ein harmloses Ding aus Christsein gemacht, was nie geplant war. Und dann sagen wir ganz unschuldig, ja, wo ist jetzt die Erweckung? Erweckung heißt wach werden. Erweckung heißt aus Träumen aussteigen, in die Realität wiederkommen. Erweckung beginnt damit, dass wir in die Realität zurückkommen. Das ist Erweckung. Und die Realität ist, dass wir alle, die Besten unter uns, die Heißesten, die Stärksten, die Reifsten, viele Bereiche haben in ihrem Leben, wo sie vernebelt sind, eingeseift sind und verdunkelt worden sind vom Feind. Das ist die Wahrheit. Das betrifft die besten Gemeinden in unserem Land. Ich sage das nicht, um euch schlecht zu machen. Ich sage das nicht, um irgendwie zu sagen, nein, es ist hier alles... Alles ist gar nichts, aber wir müssen begreifen, Gott ist nicht so mit uns, wie er versprochen hat, er würde mit uns sein. Und es gibt nur die beiden Möglichkeiten, entweder das liegt an uns oder das liegt an ihm. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Wenn er sich nicht geändert hat und wir aber aus dem Wort Gottes und aus der Kirchengeschichte mit Leichtigkeit feststellen können, wir haben uns geändert, dann was wollen wir noch länger nachdenken, woran es liegt? Wir haben uns geändert. Das Verständnis von Christsein heute, von christlicher Ehe, ist anders als vor 100 Jahren. Vollkommen anders. Da kannte man diese ganze Ideologie von Hollywood noch nicht. Unser Denken ist vollkommen anders geworden. Wir haben uns geändert. Gott hat sich nicht geändert, sein Wort hat sich nicht geändert. Und wenn wir wirklich Erweckung wollen, wenn wir siegreiche Gemeinde sehen wollen, wenn wir sehen wollen, dass Gott wieder kommt, dann gibt es nur einen Weg. Zurück in die Realität. Zurück in die Wahrheit. Und lass uns ganz, ganz, ganz realistisch sein. Nicht alle werden das begrüßen. Nicht alle werden das große Halleluja singen. Nicht alle werden sagen, ach, das ist, was ich immer wollte. Es gibt Leute, die sind vom Geist der Welt eingelullt und irgendwann kommt das Schwert des Herrn und sie sagen, hey, was mache ich hier überhaupt? Ich bin ja vom Feind betrogen. Das ist doch nicht normal, was ich tue. Und es gibt andere, sie möchten gerne betrogen sein. Sie möchten diesen fleischlichen Lebensstil weiter so leben. Und wenn das Schwert kommt, dann gibt es Probleme. Dann bricht ein Krieg aus. Und ich habe Gemeindeerneuerungen scheitern sehen. Nicht eine, nicht zwei, viele. Wo man die Idee hatte, wir wollen nach vorne, aber... Wir müssen alle mitnehmen. Und diese Idee heißt, wir haben uns festgelegt zu kompromissen. Es ist eine Tatsache, dass in einer Gemeinde von 100 Leuten es wird ein paar Leute geben. Vielleicht sogar Leute von Rang und Namen und mit Einfluss. Wenn das Schwert des Herrn kommt, der Widerstand gegen die Wahrheit wird herauskommen. Es wird Konflikt geben. Glaub es mir. Wenn du sagst, wir wollen Erweckung, aber auf friedliche Art und Weise, du bist schon wieder getäuscht. Nie hat es auf friedliche Art und Weise Erweckung gegeben. Liest du denn keine Kirchengeschichte? Erweckung hat immer mit Krieg angefangen, immer. Weil sobald es ernst wird, sobald die geistliche Temperatur steigt, wird es ein paar Leute geben, die die Berufung zur Feuerwehr haben. Ja, das ist Tatsache. Nicht nur sie wollen kalt bleiben, sie möchten alle anderen auch schnell wieder ablöschen, die anfangen heiß zu werden. Das ist eine Tatsache. Und wir müssen uns entscheiden, wenn wir mit Gott gehen wollen, dann bedeutet das, wir müssen ein paar Geschwister liebevoll aussegnen. Wenn wir sagen, nein, wir alle oder gar nicht, dann heißt es gar nicht. Mach dir nichts vor. Es ist so. Ich habe geisterfüllte Pastoren gesehen. Wiederum, ich sage nicht einen, nicht zwei, nicht drei. Die Erweckung wollten. Die gesagt haben, aber bitte, wir müssen alle mitnehmen. Sie hatten die Idee, alle sind willig. Und wenn ich nur nach Salamitaktik, also das heißt im Laufe der Jahrzehnte in feinen homöopathischen Dosen anfange, die bisherige traditionelle Vorstellung ein bisschen mit Wahrheit zu durchsetzen, in homöopathischen Dosen wohlgemerkt, dann werden wir schließlich alle gewinnen nach ein paar tausend Jahren. Leider haben wir nicht so viel Zeit. Und wir reden hier nicht von einer Erweckung in 100 Jahren. Wir reden davon, sind wir die, die noch etwas sehen werden, oder war es das schon? Darum geht es. Wird in den nächsten 20 Jahren sich etwas Wesentliches ändern? Wird Gott noch einmal hier kommen oder nicht? Darum geht es. Wir bereiten hier nicht etwas vor, was in 150 Jahren vielleicht passieren könnte. Da haben wir schon wieder andere Generationen und da sind schon wieder ganz andere Leute dran. Das ist etwas anderes. Es geht darum, dass wir heute Gottes Stimme hören. Dass wir jetzt sagen, Gott, erleuchte mich. Zeige du mir, wo verkehrte Ideen sind. Zeige du mir, wo der Feind mir ein Gedankengut gibt. Immer im Namen der Liebe, immer im Namen des Friedens. Das ist das Interessante. Der Feind weiß, Christen sind Leute der Liebe. Und darum kommt er im Namen der Liebe. Im Namen der Menschlichkeit, im Namen des Friedens. Im Namen der Einheit. Und dann versucht man eine wunderbare Einheit zu machen zwischen Lüge und Wahrheit. Menschlichen Vorstellungen und göttlichen Vorstellungen. Zwischen den Heißen und den Kalten. Zwischen denen, die die Welt lieben und denen, die Christus lieben. Wir wollen irgendwie eine Einheit schaffen. Das ist ein Trugschluss. Paulus sagt zu Timotheus, wie sagt er? Er redet von einer Einheit von all denen, die Christus aus reinem Herzen anrufen. Eine Einheit zwischen allen, die Christus aus reinem Herzen anrufen. Die, die die Sünde lieben, die nicht sich demütigen wollen, die nicht sich hingeben wollen dem Heiligen Geist. Du wirst sie lieben, du wirst viel vergeben, du wirst sie segnen, aber du wirst im Herzen niemals mit ihnen eins sein. Es sei denn, du verrätst deine klare Hingabe an Christus. Das ist der Preis von ihr Verständnis von Einheit. Und diesen Preis darfst du nicht bezahlen. Einheit ist nicht wichtiger als Gehorsam zur Wahrheit. Einheit ist nicht ein Wert, der höher steht als deine konsequente Nachfolge gegenüber Christus. Das ist nicht der Fall. Christus hat dich gerufen. Ich habe so viele Male zu Menschen gesagt, die kommen dann nach der Lehre und sagen, ja, aber weißt du, meine Gemeinde lehrt das nicht so. Ich sage, was liesest du? Also nicht Leasing, ja? Wie Philippus gesagt hat zu dem, ja? Was liesest du? Ja? Hat er nicht gesagt, ja, ich habe gerade eine Kutsche geleast nach Äthiopien. Nein, das Wort Gottes. Und Leute kommen und sagen, ja, aber ich habe das Buch gelesen, ich habe die Kassette gehört, ich habe die Predigt gehört. In unserer Gemeinde wird so gesagt, ich sage, du musst dich entscheiden, wem du gehörst. Du musst dich entscheiden, wem du nachfolgst. Und manches Mal habe ich gesagt, deine Gemeinde mag tot sein, aber sie ist nicht für dich gestorben. Christus ist für dich gestorben. Du gehörst ihm. Du gehörst nicht einer Gemeinde. Du gehörst Christus. Du gehörst ihm, er hat dich erkauft, er hat für dich geblutet und gelitten und bezahlt. Er sagt, du bist mein, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du gehörst ihm und du sollst in seinen Wegen, nach seinem Wort wandeln. Es ist 12 Uhr, wir sollen gucken, was aus dem Essen geworden ist. Herr, wir öffnen unseren Verstand für dich. Wir wollen aber auch lernen, unseren Verstand zu schließen. Vor den verkehrten Angeboten, vor den Ideologien, vor den frommen Lügen des Feindes. Du sagst, dass der Satan sich als Engel des Lichts verstellt und dass er Ideen gibt, die sich schön anhören, die hochstehend sind und wertvoll sind, im Namen der Liebe und im Namen der Einheit, aber doch Täuschungen sind. Und du bist der Gott der Wahrheit. Und Du hast den Heiligen Geist gesandt, dass wir in alle Wahrheit geleitet werden. Und wir wollen uns aufmachen, Wahrheit zu begreifen, Wahrheit zu lernen, von Wahrheit erleuchtet zu werden und Täter von Wahrheit zu werden. Das ist unser Ziel. Und du hast gesagt, wenn wir die Wahrheit erkennen, die Wahrheit anwenden und umsetzen, dann wird die Wahrheit uns frei machen. Du bist der Befreier. Und so segne das, was wir schon gehört haben, und hilf uns weiterzugehen und zu verstehen, was du heute an diesem wichtigen Tag uns zu sagen hast, für uns persönlich. Wir danken dir für deine Hilfe. Halleluja. Amen. Amen.
So, ihr Lieben, jetzt ist die Zeit, bevor wir zusammen zum Mittag schreiten. Lasst uns das Essen segnen. Vater, danke, dass du Brot aus der Erde hervorwachsen lässt und dass du uns Speise gegeben hast zum Leben. Und wir möchten die guten Gaben segnen in deinem wunderbaren Namen. Amen. Ich erinnere an die 8 Leute, die heute während des Tages gebraucht werden. Also zum Mittag, danach abdecken, aufwaschen, auch bei Kaffee und am Abend dann. Es wird draußen ist eingedeckt, also wir gehen erstmal in diese Richtung.
So, okay, dann möchte ich gerne weitermachen und will jetzt beginnen. Lass uns noch mal zu Epheser 6 gehen. Lass uns auch keinen Glauben haben an die übliche Mittagsmüdigkeit, die einfach so erfahrungsgemäß sich jetzt einstellen muss. Die muss nicht unbedingt oder vielleicht nur in viel geringerem Maße. Der Herr wird uns helfen, wird uns frisch machen und fit machen. Ich finde es toll, dass ihr so einen schönen Sonnentag opfert für etwas, was natürlich sehr viel wichtiger ist. Das ist ein Zeichen von Intelligenz. Wir haben etwas gestern und vorhin noch ein paar wichtige Details gehört über das Wesen des Konfliktes, in dem wir alle stehen, in dem wir verwickelt sind, wenn wir als Christen leben wollen in dieser Zeit hier. Wir sind in Auseinandersetzung mit der Macht der Finsternis und wir müssen uns entscheiden, dazu Ja zu sagen. Wir müssen uns entscheiden, und das habe ich gestern versucht, einfach uns an diesen Punkt zu bringen, dass wir voll und bewusst Ja sagen. Wir werden kämpfen, wir werden nicht ausweichen, wir werden nicht den Kopf anziehen und hoffen, dass es irgendwie an uns vorübergehen würde, sondern der Kampf kommt in unser Leben und wir werden siegen. Wir werden nicht nur kämpfen, wir werden siegen. Und wenn wir diese grundsätzliche Entscheidung getroffen haben, danach beginnt es dann, die hohe Kunst zu lernen, im Alltag motiviert zu sein. Das ist die hohe Kunst, die wir lernen müssen, nicht nur eine große Entscheidung zu treffen, jawohl, wir werden kämpfen, wie viele Menschen so zu Silvester so ganz tolle Entscheidungen treffen, ja, aber es ist keine Basis da und es ist auch keine Kraft da und nach einer Woche sind all die Festlegungen und Entscheidungen sind wieder hinfällig, weil es einfach keine Substanz hat, ja, und wir müssen lernen und wir können auch lernen, motiviert zu leben. Ja, das Wort Gottes motiviert uns, der Heilige Geist motiviert uns, Gottesdienste motivieren uns, andere Menschen können es motivieren. Aber Reife beginnt da, wo wir die Verantwortung übernehmen. Ich warte nicht, bis irgendwann von außen ich wieder einen Tritt kriege, sondern Reife beginnt da, wo ich sage, ich lerne, auf mich selber aufzupassen. Ich lerne, mein Leben zu leben. Ich werde nicht mehr gelebt. Sehr, sehr viele Christen werden gelebt. Aber Gott möchte, dass du lebst. Das ist ein Unterschied. Ob du von Stimmungen abhängig bist, davon, ob es in deinem Hauskreis oder in deiner Gemeinde gerade mal gut geht oder nicht. Ja, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass du lernst, motiviert zu sein. Du lernst, mit motiviert meine ich, wenn niemand zuschaut und wenn du überhaupt keine Lust hast, dann deine geistlichen Schritte zu gehen. Das meine ich mit motiviert zu sein. Und wir können das lernen, wir können das lernen. Und das Erste ist, wir wollen das lernen, wir wollen das haben. Wir wollen nicht immer angeschoben werden, sondern wir wollen lernen, selbstständig zu leben. Und etwas ganz, ganz Wichtiges ist, welchen Platz und welchen Raum das Wort Gottes hat. Weil Motivation kommt von Denken. Motivation kommt sehr, sehr stark, nicht nur, aber sehr, sehr stark von Denken. Leute, die nicht motiviert sind, denken negativ. Ja? Und Gott möchte, dass wir unser Denken bewahren und schützen. Eines der Dinge in der Waffenrüstung ist auch der Helm des Heils. Und der Helm schützt den Kopf und das redet von dem Gedankenleben. Und im Thessalonicher Brief wird noch einmal gesagt, der Helm der Hoffnung. Ja? Wir müssen unser Gedankenleben so schützen, dass Hoffnung da ist. Nicht irgendwie ein positives Denken. Ja? Das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen positivem Denken und zwischen lebendiger Hoffnung. Ja? Positives Denken ist, mir geht es gut in jeder Hinsicht, mir geht es jeden Tag immer besser. Und die Leute müssen sich das einreden. Und das hat witzigerweise einen gewissen Effekt. Ist wirklich so. Ja? Weil einfach was Positives zu denken, setzt Kräfte in deinem Leben frei und Negatives zu denken, setzt eben lebensraubende, lähmende, aussaugende Kräfte in deinem Leben frei. Aber wir reden nicht vom positiven Denken, wir reden davon, dass wir mit Gott übereinstimmen. Ja, das ist ein großer Unterschied. Ja? Wir denken nicht irgendwas, nur weil es sich gerade schön anfühlt, wir denken, was Gott denkt. Wir stimmen mit Gott überein. Ja? Und er hat uns sein Buch gegeben, damit wir verstehen können, wie er denkt. Da ist nicht alles drin, aber das, was wir für ein gutes Leben brauchen, ist allemal drin in diesem Buch. Und er möchte, dass wir unsere Gedanken erneuern. Ja? Und so unser Denken schützen und bewahren. Wenn du denkst über dein Leben, über deine Zukunft, über deine Berufung, über Gott und was er versprochen hat zu tun. Wenn du darüber nachdenkst, du wirst Hoffnung haben. Hoffnung ist ein nicht zu verhinderndes Nebenprodukt von jemandem, der in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes denkt. Wir suchen nicht Hoffnung, wir suchen Übereinstimmung mit Gottes Wort. Und wenn wir übereinstimmen mit Gottes Wort in unserem Denken, dass wir lernen, über Gott und über seine Haltung zu uns so zu denken, wie er das in seinem Wort beschreibt. Wir denken über uns selber, wie er in seinem Wort beschreibt, dass er über uns denkt. Das heißt, mit Gott übereinstimmen. Ja? Es ist unmöglich, dauerhaft in Minderwertigkeit und in Entmutigung und Resignation und Hoffnungslosigkeit zu bleiben, wenn wir lernen, unser Denken zu disziplinieren. Es ist unmöglich. Du kannst nicht unglücklich leben, wenn du mit Gottes Wort wirklich übereinstimmst. Es ist nicht möglich. Und da ist eine große Betonung, dass wir unser Denken schützen sollen. Ja, Römer 12, Vers 2 sagt, nachdem wir unseren Leib gegeben haben als lebendiges Opfer, wir sollen unsere Gedanken erneuern. Ja? Wir müssen unsere Gedanken erneuern. Und ich will gleich darauf nochmal zurückkommen, aber bevor wir unsere Gedanken erneuern, muss da noch etwas anderes davor kommen, was noch viel wichtiger ist. Sonst ist es für uns doch wieder nur irgendwie so eine Psychotechnik, ja, und das ist es absolut nicht. Da ist etwas ganz, ganz Tieferes notwendig für uns zu verstehen. Lass uns beginnen mit Epheser Kapitel 6 zu lesen. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. So, wir haben vorhin von dem Konflikt gesprochen, in dem wir sind. Der Teufel greift die Gemeinde an, greift die Einzelnen an. Und Gott sagt hier, wir sollen die Waffenrüstung anziehen, damit wir gegen diese Listen bestehen können. Das hat einen positiven Aspekt und einen negativen. Wenn du die Waffenrüstung anziehst, Paulus sagt, du wirst bestehen. Du bist geschützt. Der Teufel kann nicht mit dir machen, was er will. Du kommst unter den Schutz Gottes. Wenn du die Waffenrüstung nicht anziehst, bist du eine leichte Beute für ihn. Ja? Das ist eine starke Betonung. Wir müssen kennen diese Dinge, die Gott uns da anbietet. Wir müssen diese Waffenrüstung wirklich kennen und darin leben. Und ich möchte gleich auf einzelne Dinge dieser Waffenrüstung eingehen, aber lass mich eins vorweg sagen. Es ist keine Formel. Ich habe schon von Leuten gehört, die sagen, ja, ich ziehe jeden Morgen die Waffenrüstung an. Ich nehme den Helm des Heils, ich nehme den Schild des Glaubens, ich nehme das Schwert und sie rattern das runter. Es ist keine Formel, es ist kein Zauberspruch, den du einmal sprichst und dann simsalabim, irgendwie funktioniert es oder so etwas. Ja? Die Waffenrüstung, die hier beschrieben ist, beschreibt grundlegende geistliche Lehren oder Praktiken, ja, oder wichtige Teile deiner geistlichen Disziplin, sagen wir es mal so, ja, deines geistlichen Programms, das du übernimmst und das du durchlebst im Alltag. Und indem wir in diesen Wahrheiten, die da beschrieben sind, leben, sind wir unter dem Schutz Gottes. Es ist nicht eine Formel, es ist nicht irgendwie etwas, ja, ich ziehe es jetzt an und irgendwie so im Glauben, ich hab's jetzt oder so etwas, sondern es ist ein Leben in Wahrheiten. Und die Wahrheit hat heilende, schützende, helfende Kraft. Und wir müssen in diesen Wahrheiten leben. Und Paulus sagt, dann haben wir Schutz und wir können bestehen gegen die Listen. Dann kommt dieser Satz, den wir also gestern als Einladung hatten. Einleitung, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und noch einmal, deshalb, weil diese Kräfte da sind, weil sie wirklich böse sind, weil sie mächtig sind, viel mächtiger sind als wir alleine ohne den Herrn. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Die Waffenrüstung ist dazu da, um standzuhalten gegen die Angriffe des Feindes und siegreich zu sein. Wenn ihr alles ausgerichtet habt, oder man könnte auch übersetzen, wenn ihr alles überwunden habt, alles besiegt habt, dann stehen bleiben könnt. So, Gottes Vorstellung vom geistlichen Kampf ist nicht nur